Du bist dir übrigens aufgefallen als jemand, der sehr gut vernetzt ist und überall sehr guten Ruf hat. Wer ist die krasseste Person, die du je geheiert hast?
Er hat nie wirklich gefordert, sondern er hat einfach nur abgeliefert die ganze Zeit. Und der war dann, der ganz schnell viel mehr verdient hat als alle anderen. Auf dem Level, wo wir dann hinkommen, kommen wir nicht mehr nur mit linearen Marketing-Funnel hin, sondern müssen wir auf einmal kreative Aktionen auch machen. Wir haben jetzt gerade eine Brand in 9 Monaten von 30.000 Euro Monatsumsatz auf fast 1 Million Monatsumsatz hochgeballert.
Krass.
Hire or Fire, der Startup-Talk mit Jan-Lütje-Toden.
Willkommen zu einer neuen Folge von Hire or Fire. Ich bin Jan-Lütje-Toden, Gründer, Geschäftsführer von Start to Finish. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, Nico Osenberg von Now Skalierung. Nico, herzlich willkommen.
Moin Jan-Lütje.
Erstmal vorab, Nico. Vielen Dank, dass wir heute bei dir trinken dürfen. Wir sind ja hier in eurem brandneuen Studio. Wir haben eben schon eine Folge für deinen Kanal aufgenommen. Kommt vielleicht auch etwa gleichzeitig. Ja. Jetzt nehmen wir noch mehr auf. Frage vorab, Nico, wer ist die krasseste Person, die du je geheiert hast?
Vertriebler, Gregor, Maschine, geiler Typ einfach, absolute Maschine, 6-mal die Woche Gym, einfach komplett durchgezogen, von morgens bis abends eine Stabilität drin gehabt, Wahnsinn. Also wenn der zu meinem Case passen würde, würde ich ihn sofort mitnehmen, überall mitnehmen.
Krass, wie lange hast du mit ihm gearbeitet?
2,5 Jahre.
Jetzt auch bei euch jetzt in der jetzigen Firma oder vorher?
Nee, in meiner letzten Firma. Er ist Vertriebler in meiner letzten Coaching-Firma. Wir haben jetzt mittlerweile eine Marketingagentur. Mhm. Ich bin rausgegangen und er hat maßgeblich geholfen, es mit aufzubauen. Und genau.
Was hat den Gregor ausgemacht?
Extreme gute Lernbereitschaft, schnell zu lernen. Sehr große Disziplin. Die Sachen durchzusetzen. Im Vertrieb geht es ja auch einfach um Schlagzahl, geht es letztendlich einfach um dran zu bleiben und eine super geile Einstellung. Ich glaube, in den 2,5 Jahren kein einziges Mal irgendwas Negatives von ihm gehört, sich nicht über irgendwas beklagt, sondern war super positiv bei allem und immer gute Stimmung, aber einfach ein cooler Typ, mit dem man gute Zeit verbracht hat.
Oh, ich mag auch keine Nörgler.
Ja.
Weil es gibt ja genug Probleme, aber wenn jemand immer wieder die betont und so alles so grau und schwarz sieht, du willst ja Leute, die was möglich machen können. Das heißt noch nicht, dass es klappt, aber wenn du dann mit einer positiven Einstellung rangehst, hast du viel höhere Wahrscheinlichkeiten, dass es klappt.
Ja.
Vor allem bei Vertrieblern.
Das Krasse, was ich bei dem Gregor fand, er hat nie wirklich gefordert, sondern er hat einfach nur abgeliefert die ganze Zeit. Mhm. Und der war dann, der ganz schnell viel mehr verdient hat als alle anderen, die gefordert haben und so weiter. Ich will das, das und das. Und der hat einfach nur abgeliefert. Der hat nur abgeliefert.
Ja, es wird immer falsch beschrieben, glaube ich, weil man sieht immer viel online so, oh, wenn du dich für deinen Chef aufopferst, wirst du gar nichts dabei haben. Die Leute, die gierig sind, die alles wollen, die sind am Ende die mit den besseren Jobs, einem höheren Gehalt. Aber stimmt, finde ich überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn du ein guter Chef bist, eine gute Chefin bist, du erkennst doch, wer sich reinhängt und du belohnst die Leute. Und du sprichst auch Gehaltserhöhungen irgendwie von selber an und im Vertrieb bist du auch für deine Provi selber verantwortlich und vor allem du als Chef arbeitest gerne mit den Leuten zusammen. Ich glaube, das ist was viele Leute unterschätzen, wenn es darum geht, wie man Karriere macht. Ja, dein Chef oder deine Chefin muss gerne mit dir arbeiten und dir vertrauen.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass grundsätzlich sowieso, je mehr du reingibst, du wirst immer dafür belohnt werden. Wenn du viel reingibst, wirst du immer dafür belohnt werden. Vielleicht nicht direkt als direkte Resultat, vielleicht nicht innerhalb von 2-3 Monaten, aber in der mittelfristigen Perspektive wirst du immer dafür belohnt werden, wenn du viel reingibst.
Hundertprozentig. Ich sage das auch mit unseren Rekrutern. Wer viel Input reingibt, bekommt viel Output raus. Ja. Man kann aber nicht immer kontrollieren, wo das genau rauskommt.
Ja, genau.
Du hast manche Projekte, wo du richtig reinbuttern wirst und es klappt einfach nicht.
Ja.
Dann hast du andere Sachen, denkst dir, buh, ob das was wird, gibst ein bisschen was rein, dann kommt viel raus.
Ja.
Aber die Leute, die insgesamt hohe Aktivitäten haben, die insgesamt viel reingeben, die viel ausprobieren, die bekommen auch viel
ist
raus.
Einfach so. Ja.
Ja. Nico, du bist übrigens aufgefallen als jemand, der sehr gut vernetzt ist bei uns in der Welt. Mhm. Ihr arbeitet ja viel mit Coaches und Agenturen zusammen, baut deren Marketing auf.
Ja.
Und wie gesagt, du bist aufgefallen als jemand, der sehr gut vernetzt ist und überall sehr guten Ruf hat. Du hast mich ja zuerst in einem Podcast eingeladen, bist da sehr höflich an mich herangetreten.
Ja.
Hättest mich auch über LinkedIn schreiben können.
Ja.
Du hast aber, ich glaube, 2-mal meine Nummer bekommen.
Ja, ja. Durch den Alex Bünk und durch den Moritz Lambrecht. Genau.
Ah, nice. Ja, weil du hast mir auch die haben mir beide auf WhatsApp geschrieben. Meinen so, hier, der Nico, guck mal, das ist ein YouTube-Kanal, der wäre super gut als Gast. Aber die haben mir beide so ganz höfliche Nachrichten auch geschrieben.
Ja.
Und ich dachte mir so, krass, das muss man erstmal hinkriegen, dass so 2 Leute, Unternehmer, die voll im Leben stehen, so Multimillionenunternehmen, dass die dann für dich so eine Art Outbound machen und nicht mal für Sales, einfach nur um Gast einzuladen.
Ja,
das fand ich aber sehr, sehr cooler erster Eindruck.
Ja, danke dir. Ich habe mittlerweile gelernt, es ist einfacher, Leute für Interviews zu bekommen, wenn mal ein Bekannter die sozusagen selbst anhaut. Sobald ich irgendwelche Cold-Nachrichten oder ähnliches schreibe, funktioniert es einfach nicht oder funktioniert es schon mal. Mhm. Bei Podcasts ist es relativ, also viele Leute finden es ganz cool, sich selbst reden zu hören und so weiter, aber gerade die größeren Leute, die sind halt einfach busy.
Ja.
So. Und deswegen suche ich, denke ich mir, überlege ich mir, okay, mit wem möchte ich sprechen? Okay, wen kenne ich, der mit dem Kontakt hat? Und dann habe ich halt irgendwie bei dir gesehen, dass irgendwie Alex und Moritz jeweils bei dir kommentiert haben in LinkedIn. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann haue ich die beide an, mit denen bin ich beiden ganz gut und da kannst du mir mal einen Connect machen.
Ja. Witzig. Stichwort Connection. Wenn ihr auch connected werden wollt mit guten Leuten oder wenn ihr auch neue Mitarbeiter sucht, abonniert den Kanal und ihr werdet nichts verpassen, was wir hier besprechen.
Ja.
Cool. Nico, für Leute, die noch nicht genau wissen, was ihr macht. Ihr macht ja Marketing für Coaches, Dienstleister, Agenturen.
Genau.
Hol uns gerne mal ab, so was genau ihr macht und was eure Secret Sauce dabei ist.
Ja. Also wir machen Marketing für Coaches und Berater. Tatsächlich würde ich eigentlich gar nicht mal sagen, dass wir Marketing per se machen, sondern wie jetzt eine unserer Partnerinnen es letztens genannt hat, wir sind gefühlt der externe Geschäftspartner. Deswegen nenne ich sie auch nicht Kunden, sondern Partner. Wir arbeiten mit einer Handvoll Brands zusammen, mit denen wir sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten. Das heißt, wir skalieren Coaches und Berater, die ungefähr in dem siebenstelligen Bereich sind, in Richtung Achtstelligkeit oder auf die Achtstelligkeit. Und wir geben die Strategie vor. Wir sagen, okay, du machst aktuell irgendwie 1,5 Millionen Jahresumsatz und möchtest in den Bereich Achtstelligkeit 10 Millionen gehen. Okay, das heißt, was sind die nächsten Schritte, die wir machen? Okay, wir bauen das, das, das und das auf. Wir geben die Strategie vor, wir bauen das komplette Marketing auf. Das heißt, wir bauen Landingpages, schreiben Texte.
Also done for you
komplett. Done for you Marketing. Gehe aber zusätzlich in den Vertrieb mit rein im Sinne von, ich schaue mir die Zahlen an, ich schaue mir das Tracking an, ich schaue mir das Fulfillment an, dass wir das Fulfillment des Coachings skalierfähig aufbauen können. Das heißt, ich gucke mir an, okay, wie können wir Produkte kreieren, wo halt 2000 Leute durchgeschleust werden können. Wir sind so tief drinnen. Letztens war ich mit einer Vertriebsleiterin mit im Vorstellungsgespräch drin, habe mir das Vorstellungsgespräch mit denen angehört. Die sind mittlerweile einfach Freunde auch von mir, mit denen wir zusammenarbeiten, weil ich halt jemand bin, der sehr tief reingeht und deswegen das auch nur für eine Handvoll Brands machen kann. Wir profitieren von den Brands miteinander, also wir sind umsatzbeteiligt und machen das halt eben mit sehr wenigen, aber sehr, sehr intensiv und können dafür halt auch sehr, sehr geile Resultate kreieren. Also wir haben jetzt gerade eine Brand irgendwie in 9 Monaten von 30.000 Euro Monatsumsatz auf fast 1 Million Monatsumsatz hochgeballert.
Krass.
Weil wir aber auch so tief reingegangen sind und ich so viel Zeit darüber verwende, die Personen kennenzulernen und letztendlich den Markt kennenzulernen, die Zielgruppe kennenzulernen und von dort aus eben ranzugehen.
Und beim Marketing habt ihr bestimmte Channel, die ihr immer angeht, oder macht ihr es auf allen Channels?
Ja, also wir machen eigentlich so die Klassiker. Also wir sind relativ viel im B2C-Markt und teilweise auch im B2B. Wir nutzen eigentlich Facebook, YouTube, Instagram, also Facebook, Instagram, YouTube, Google, weil wir komplett über bezahlte Werbung gehen. Paid Ads ist einfach der Schlüssel so. Wir bauen immer, für uns ist immer, Basis ist Positionierung, ist das Allerwichtigste, ist das A und O. Von dort aus kreieren wir von der Positionierung aus immer ein Shiny Object, was wir in dem Markt zu platzieren. Und dann nutzen wir halt eben verschiedene Tools oder Mechanismen, um diese Shiny Objects zu kommunizieren. Webinare, Workshops, Leadmagneten, whatever. Und ballern halt Ads drauf.
Ja, und es ist ja fast von 0 auf 8-stellig.
Ja.
Die starten natürlich nicht bei 0, aber von 30.000 im Monat auf 1 Million im Monat, ne?
Ja, ja, genau. Wir sind ja bei der Brand noch nicht auf 8-stellig.
Ja.
Also wir haben schon Monate über mit 1,5 Millionen gehabt.
Krass.
Aber
ist ein Closing-Volumen, ne?
Closing-Volumen, nicht Cashflow, richtig, Abschlussvolumen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, wir haben den vor 9 Monaten sind wir richtig reingestartet, deswegen sind wir noch nicht auf 8-stellig. Aber, also ehrlich gesagt, ich sehe jetzt keinen Grund, warum es dieses Jahr nicht passieren sollte. Wir kommen eher so auf 15 bis 20 Millionen Ziel geplant, aber who knows?
Das ist schon ganz schön krank.
Ich sag immer, es ist aber auch auf dem Gas, wir drücken halt auch aufs Gaspedal auf einem anderen Level, also es ist
Wie verändern sich denn die Teams? Weil du hast ja deine eigene Firma aufgebaut. Ja. Du baust aber auch Teams und komplette Marketing-Teams auf.
Ja.
Und du baust ja auch bei Kunden vielleicht auch Marketing-Teams mit auf.
Ja.
Aber du siehst ja auch, wie andere Abteilungen mitwachsen.
Ja.
Das heißt, wenn du 30.000 im Monat machst, kannst du ja alles alleine machen.
Ja.
Vielleicht mit mal Assistenz, aber das war's dann.
Ja, genau.
Aber wenn du hochgehst auf 10 Millionen im Jahr, dann hast du ja plötzlich verschiedene Abteilungen.
Ja,
dann brauchst du mehrere Leute im Sales. dann brauchst du mehrere Leute im Marketing.
Ja.
Ihr seid dann ja auch, so, du hast ja gesagt, Geschäftspartner, ihr seid ja dann ja. so eine Art Head of Marketing, CMO, ja, genau. Marketing Lead, ja. wie auch immer man es nennen will. Ihr leitet ja das Marketing, was ja. die Kunden machen. Da müssen die auch ihre gesamte Delivery nachziehen. Dann hast du häufig noch ein, zwei Gründer, dann hast du noch so ein paar Support-Funktionen wie ja. Buchhaltung und sowas. Was sind so die Sachen, die dir auffallen von Leuten, die auf 0 auf 8 Millionen gehen? Was verändern die an ihrem Team?
Also es ist ja grundsätzlich so, du gehst erstmal rein, holst erstmal Allrounder, beziehungsweise holst eine Person, die eine Sache macht, aber gleichzeitig noch drei Sachen zusätzlich machen muss. Und dann wirst irgendwann reingegangen und wird halt diese Rolle, die die Person hat, wird Schritt für Schritt aufgesplittet in mehrere Rollen. Und was natürlich dann gut ist, weil es letztendlich auch den Raum dafür gibt, diese Rollen zu machen. Das ist definitiv der eine große Punkt, die Aufsplittung in die verschiedenen Rollen und demnach auch die Wahl der richtigen Menschen für die verschiedenen Rollen, weil wenn wir jetzt das Thema Marketing betrachten, haben wir ein sehr breites Feld zwischen sehr strukturiertem, zahlenorientiertem Marketing, beispielsweise Media Buying Tracking, du verbringst den ganzen Tag eigentlich nur in irgendwelchen Tracking Sheets. Und dann haben wir noch kreatives Marketing, weil auf dem Level, wo wir dann hinkommen, kommen wir nicht mehr nur mit linearen Marketing-Funnel hin, sondern dann müssen wir auf einmal kreative Aktionen auch machen. Ja. Wir haben jetzt das Greater Festival, wo wir mit einer Brand einfach versuchen, das komplette Greater Festival einzunehmen, so, weil wir halt verschiedenste Sachen haben. Wir werden alleine mit 100 Leuten von der Brand auf das Greater Festival kommen, um im Prinzip die komplette Aufmerksamkeit auf das Festival auf uns zu ziehen. So.
Krass.
Und das benötigt eine ganz andere Art von Mensch. Das ist auf einmal der kreative Teil. Das heißt, wir brauchen dann irgendwann splitten sich halt die verschiedenen Rollen, fachlich als auch inhaltlich, auf in verschiedene Menschen. Und dann hast du halt einfach verschiedene Menschentypen auf einmal. Von dem Strukturierten, der zahlenorientiert ist, von dem Projektmanagement, die Überblick über die Projekte hat und die Sachen gut managen kann, aber vielleicht eher oberflächlich vom Inhaltlichen ist, bis zu zum kreativen Geist, der auf einmal halt die Ideen durchballert. Naja, und dann hast du halt die Kombination zwischen den Ganzen und dann versuchst du halt, das System so aufzubauen, dass es durchweg einerseits gute Ideen, also gute Ideen reinballert, dass diese Ideen gut gemanagt werden und strukturiert werden und dass dann die auch gut getrackt werden, um dann von dort aus Erkenntnis rauszuziehen und dann die nächsten Ideen zu kreieren. Und das sind halt verschiedene Spielfelder, die jeweils miteinander kombiniert werden müssen. Mhm.
Krass. Wir hatten ja schon besprochen, wenn du Anfang loslegst, bei 20k im Monat, 30k im Monat, bist du meistens alleine mit einer Support-Funktion. Hast du manchmal noch so eine Person in Delivery oder eine Person im Marketing oder eine Person im Sales, aber das war's dann auch. Kannst du uns mal durchführen, was die verschiedenen Größen sind an Firmen? Also wenn ich jetzt von 0 auf 10 Millionen gehe, was sind die verschiedenen Themengrößen?
Teamgrößen?
Genau, Teamgrößen und auch Team, welche Mitarbeiter, welche Disziplinen brauche ich dann? Wann den ersten Vertriebler? Wann das? Wann hole ich mir jemanden für Marketing?
Ja. Ja, 0 bis 20.000 kann man ziemlich easy eigentlich selbst machen. Dann kommen die ersten Personen mit rein. Dann kommt auch schon der erste Setter wahrscheinlich mit rein. Dann würde ich bei 0 bis 20.000 im Monatsumsatz würde ich auch noch selbst das Closing machen als Coach. Ab 50.000 sollte ungefähr langsam ankommen, anfangen, Closer reinzubekommen. Ab 70.000 auf jeden Fall dann Schritt für Schritt das Team aufstocken. So 70.000 Monatsumsatz. Und dann geht's halt langsam in Bereiche, dann musst du halt gucken, also das ist jetzt rein aus Vertriebsperspektive, weil das für mich am Anfang der absolut wichtigste Teil ist. Weil eigentlich hast du im Marketing, also du Coaching- und Beratungsbereich gibt's für mich eigentlich drei verschiedene Bereiche in einer Firma, es ist Marketing, Vertrieb und es ist Fulfillment-Coaching. Mhm. Und dann gibt es noch, sage ich mal, so Backoffice, HR, also etc.,
genau.
Die sozusagen dann auch nochmal, die drumherum greifend sind. Am Anfang geht es einfach nur darum, dass Vertrieb gepusht wird. Bis 100.000 Euro Monatsumsatz geht einfach nur Fokus auf Vertrieb. So.
Ach, das heißt, du musst im Marketing gar nicht so viel ändern, einfach nur Vertrieb sauber ziehen, nachfassen, abschließen, höhere Quoten.
Ja, genau. Musst deine Zahlen im Griff haben. Wenn du 20.000 Euro Monatsumsatz schon im Markt machst, dann musst du einfach nur mehr machen, um auf 100.000 Euro Monat zu kommen. Das ist kein Ding. So. Du musst einfach nur mehr machen von dem, was du machst. Egal, ob du so, wie auch über welchen Kanal du den immer reinbekommst. So, dann kommt es auf das Thema Fulfillment drauf an. So, wenn wir sagen, wir mal so in dem Bereich bis 100.000 Euro sind. Bei 20.000 Euro Monatsumsatz kannst du es relativ simpel auch noch selbst machen. Ab einem gewissen Level brauchst du als erstes, holst du eine Assistenz rein, die deine Tätigkeiten macht. Dafür musst du aber auch smart genug sein, das, was du machst, so kleinteilig aufzubauen, dass du es in verschiedene Prozesskette aufbauen kannst. Also jedes Coaching, was du machen kannst, egal ob du jetzt über Recruiting sprichst oder ich über Marketing sprechen kann, können wir in 5 bis 20 Unterschritte aufteilen. Und von diesen 5 bis 20 Schritten musst, keine Ahnung, 30% du selbst machen, 70% muss die andere Person machen. Das findest du heraus und gibst es dann an eine andere Person weiter. Und fügst dann halt ab 100.000 ungefähr, fügst du dann zusätzlich nochmal weitere Coaches etc. hinzu, die du aber idealerweise auch nur auf ihren, also in spezifische Bereiche reinbringst. Also du willst nicht den Allrounder reinbringen, der du selbst schon bist, weil diesen Allrounder werden wir letztendlich nicht bekommen. Oder mag sein, dass wir den bekommen, aber es ist sehr, sehr viel schwerer, als dass wir einfach eine Nischenperson finden.
Das haben wir ganz viel. Auch bei unseren Anfragen, dass mal Leute kommen und sagen, ah, wir machen, keine Ahnung, 60.000 im Monat, 80.000 und ich brauche so eine Art hängende Spitze.
Ja.
Ich brauche einen, der alles für mich leitet.
Ja.
Findest du halt nicht.
Ja, ne? Ist halt super schwer. Ja.
Verdoppel dich lieber erstmal, dann findest du außerordentlich gute Bereichsleiter.
Ja.
Aber so ein General Manager bei 60.000 im Monat bringt es einfach nicht.
Ja, naja, ist ja auch so. Also, und General Manager, also die Person braucht so viel Erfahrung, die braucht so viel Wissen, die braucht so viele verschiedene Fähigkeiten. Die meisten dieser Menschen haben meistens eine eigene Firma, so, weil die es alles so durchgemacht haben.
100 Pro.
Wie gesagt, es gibt sicher mal einen Lucky Shot, dass du den machen kannst, aber wenn du es jetzt skalierbar aufbauen willst, ist es halt eben schwerer.
Ja.
So, sagen wir mal, wir haben das ja einfach mal durchgemacht, bis 100.000 Euro. Wir haben jetzt Marketing, Vertrieb und Coaching. Da hast du idealerweise noch eine Assistenz mit dabei und that's it. So, mehr brauchst du auch nicht. So, und jetzt über 100.000 Euro, boah, jetzt wird's kompliziert, weil es jetzt tatsächlich drauf ankommt, wie ist deine Produktstruktur aufgebaut? Mhm. Hast du ein Massenmarktangebot, was irgendwie 2.000 bis 3.000 Euro kostet, wo du halt richtig viel rausballern musst? Oder hast du ein Angebot, wo du das ungefähr so 20 bis 50.000 Euro kostet, wo du halt nicht so viel machen musst, aber dafür intensiver in der Zusammenarbeit. Mhm. Meine Empfehlung ist grundsätzlich dir immer auf dem Level, füge, egal welches Produkt du reinbringst, füge Zusatzprodukte hinzu, die immer teurer werden, weil es gibt Leute im Markt, egal welches Thema du hast, es gibt Leute im Markt, die 15.000 Euro für ein Produkt ausgeben würden, egal ob es jetzt Abnehmen ist, egal ob es jetzt irgendeine Sportart ist oder egal ob es jetzt High Performance ist, findest für alles diese Leute. Macht aber Sinn, dass du halt eben den Kunden, durchschnittlichen Bestandskundenwert hochpusht. So, auf dem Level jetzt ab 100.000 bis, sage ich mal,
250, ist das nicht so die magische Grenze als nächstes?
Es ist halt, es kommt tatsächlich einfach darauf an, wie deine Produktstruktur aufgebaut ist im Coaching-Markt. Bedeutet, wie viele Produkte und wie viele Programme du in verschiedenen Größen jeweils durchgearbeitet hast. Es geht halt einfach darum, dass du ein Massenprodukt hast ganz am Anfang, das relativ günstig ist, wo du einfach nur Assistenzfunktionen dafür benötigst, wo du Basic-Wissen dafür benötigst. Wir arbeiten ja immer gerne mit einem Gruppensystem, du hast halt ein Gruppencoaching, da machst du einmal oder zweimal die Woche Gruppencalls zu den verschiedenen Themen. Damit kannst du dann gut abarbeiten. Und selbst wenn du jetzt auf, sag ich mal, 250 oder 500.000 kommst, hast du eine dreigliedrige Struktur im Coaching-Team dahinter. Einmal du hast die Assistenten, die einfach sozusagen die Basic-Arbeit macht. Dann hast du sozusagen den mittleren Coach oder mittleren Coach-Head-Coach, die schon sehr viel Ahnung haben, die nur noch nicht auf deinem Level sind, wie du als Personal Brand bist. Und dann hast du dich als Personal Brand auf einem Top-Level so. Und du als Personal Brand, wenn du jetzt in den Bereich 250 bis 500.000 kommst, nimmst halt nur noch die Leute an, die letztendlich irgendwie 30 bis 50.000 Euro dafür bezahlen oder mehr noch. Einfach, um dafür zu sorgen, dass du die Zeit natürlich auch hast für die anderen Dinge. So, das ist im Bereich Coaching. Jetzt haben wir das Bereich Marketing. Am Anfang bis 100.000 Euro ist es eigentlich super simpel. Du brauchst einfach nur. Also wir gehen jetzt einmal davon aus, dass wir Performance-Marketing nutzen. Wir gehen jetzt nicht von Cold Calls oder Ähnlichem aus, aber wir lassen einfach mal Performance-Marketing nutzen, dann machst du einfach einen Funnel. Wenn du das richtig machst, kriegst du das auch noch bis 150.000, 200.000 hin. Dann macht es schon Sinn, auf jeden Fall weitere Funnel zu addieren. Was du halt machen musst, ist, du musst halt echt die ganze Zeit Fokus auf die Creatives legen. Das ist was so selten gemacht wird, ist, dass Fokus auf die Ad-Creatives gelegt wird. Wenn wir zum Beispiel Launches haben, wo wir jetzt, wir haben jetzt gerade wieder einen Launch, der jetzt, ich glaube, morgen oder übermorgen startet, wo wir 200.000 Euro an Werbebudget haben, ja, dann ballern wir halt einfach 100 Creatives davon daraus. Wir müssen, von diesen 100 Creatives funktionieren 90 nicht. Die schalten einmal und dann werden sie weggeschmissen, weil sie nicht funktionieren. Du musst halt einfach Output liefern. So, Output lieferst du, indem du den Creative Strategist hast, also die Creative Person hast, die letztendlich die Creatives kreiert. Dann, wenn du es per Video machst, brauchst du natürlich den den Filmer in dem Sinne, plus die Personal Brand, plus letztendlich natürlich auch noch den Media Buyer, der es letztendlich aufbaut. Das ist eigentlich das, was du machen musst, um auf dem Level zu sein. Wenn wir dann in den Bereich noch höher kommen, wie gesagt, in den Bereich 500.000, dann brauchst du nochmal ein viel breiteres Team. Dann muss das Team so gestreut sein, dass du du hast einen Tracking-Spezialisten oder einen Tracking, sage ich mal, Datenspezialisten, der sich rund um die Daten kümmert. Und
Daten
des Marketings, genau, richtig. Daten des Marketings, vor allem das Thema Tracking, der sich eben anschaut, was ist First Click, was ist Last Click, wie ist die Kundenreise, worüber kommen die Leute rein, was ist die Quellen und wie ist das Tracking allgemein? Das muss, ehrlich gesagt, die muss keine 100%-Stelle sein. Das kann auch mittlerweile kombiniert werden mit dem Media Buyer, weil ein klassisches Media Buying immer weniger wird, weil letztendlich einfach Media Buying in dem Sinne irrelevanter wird, weil Facebook und die ganzen und Meta und so weiter macht es einfach viel einfacher und du musst einfach nur noch ein paar Knöpfe machen und der Fokus geht immer mehr aufs Creative. Das heißt, diese Tracking-Person kann durchaus auch der Media-Buyer sein. Was du zusätzlich benötigst, ist halt, wie gesagt, diese Creative-Person, die echt diese kreativen Ideen macht, die komplett andere Ansätze bringt, weil das ist eine Sache, die im Coaching- und Beratungsmarkt komplett vernachlässigt wird, ist, dass viel zu linear und rational Marketing gemacht wird. Es wird viel zu wenig kreatives Marketing gemacht. Dafür braucht es aber Leute, die diese Kreativität haben. Ich zum Beispiel, ich bin so ein strukturierter Mensch, mir fällt es einfach schwer, dann auf den Knopf drückt, Kreativität zu machen. Da gibt es andere Leute, die ballern einfach nur kreative Vorschläge raus. So. Ja. Die brauchst du halt auch. Aber die wirst du nicht vor eine Excel-Tabelle setzen können. Die kriegen halt die Krise davor. So. Dann brauchst du eine Projektmanagerin oder Projektmanager, die den Überblick darüber hat, die letztendlich den Überblick über alle Aktivitäten hast. Wie gesagt, wenn du eine 500.000 oder mehr im Monat Umsatz machst, dann hast du halt einfach auch schon viele Funnels einfach mittlerweile am Start, die da laufen. Und die müssen miteinander koordiniert werden. Natürlich kannst du mit KI viel machen, aber am Ende müssen die Sachen trotzdem noch miteinander koordiniert werden und so weiter. Auch hier
Und auch eine gute KI ist nur so gut wie der Prompt.
Ja, natürlich, genau. Und auch die KI macht Fehler. Und genau, ja. Dann haben wir den Online-Marketer, der im Prinzip das komplette, kann theoretisch gegebenenfalls auch mit dem Tracking-Spezialisten zusammengehen, der rund ums Thema Automatisierung etc. macht, Landingpages etc. und an diese Sachen eben herangeht. Das ist eigentlich so das, was man im Marketing braucht. Was ich jetzt hierzu nochmal sagen muss, das, was ich gerade gesprochen habe, war das Setup, was bis, ich würde sagen, aktuell noch der Fall ist. Das wird aber in Zukunft verändert werden. Das Setup in Zukunft wird sich stark verändern, es wird stark nochmal minimiert werden, weil das, was ich gerade gesagt habe, der Online-Marketer, der wird durch KI ersetzt werden. Die KI wird Landingpages erstellen, die kompletten Automatisierungen und so weiter aufbauen. Der Media Buyer wird teilweise durch KI ersetzt. KI wird Ads hochladen, KI wird Ads auswerten, KI wird neue Creatives und Angles und so weiter reinschieben. Und es braucht halt eben diese Person, die alles miteinander kombiniert. Auch Projektmanagement wird teilweise die KI übernehmen. Also das ist im Prinzip, diese drei Rollen kann theoretisch eine Person, wenn sie sehr, sehr gut mit dem Thema KI ist und sehr, sehr daten- und strukturiert ist, kann es sehr gut übernehmen. Es braucht trotzdem die kreative Person. Die wird die KI, natürlich kann die KI Unterstützung geben, aber die kreative Person braucht es trotzdem. Das wird eben das zukünftige Setup sein. Und dann gibt es immer noch den Videografen, die Videoperson, die auch der Cutter in dem Sinne ist, den braucht es in dem bisherigen Setup als auch in dem zukünftigen Setup, aber dann halt ein bisschen anders. Videoschnitt wird natürlich auch immer mehr von KI übernommen werden und wird auch immer mehr angepasst werden. Aber natürlich muss trotzdem jemand die Sachen aufnehmen und filmen. Auch das wird eine KI jetzt nicht unbedingt machen. Also jemand muss die Kamera aufstellen und die Belichtung anschauen und so weiter. Das ist soweit der Marketing. Jo, und dann im Vertrieb startest du, wenn wir jetzt mal vom Vertrieb reingehen, bei 100.000 Umsatz bis ungefähr 500.000 Euro Monatsumsatz plus. Da geht es dann um, dass du die Bereiche, die du gemacht hast, einfach nochmal weiter ausbaust. Bedeutet, dass du mehr Setter reinholst, von den, idealerweise werden von den Settern mehrere zu Closern entwickelt. Ich bin nicht so der Fan, dass du Quer-Closer reinholst, sondern idealerweise entwickelst du den von den Settern zu den Closern. Dann baust du ein Presetting-Follow-Up-Team auf, um das eben aufzubauen. Und hast halt eben diese drei Stufen im Vertrieb, die du dann letztendlich einfach groß drehst. Ab, sage ich mal, einem Level von wahrscheinlich so 250.000 Euro Monatsumsatz würde ich einen Vertriebsleiter noch mit installieren. Die Person kümmert sich auch hier um die Vertriebszahlen, kümmert sich, dass die Skripte richtig durchgeführt werden, dass die Zahlen einfach richtig stimmen, etc. Genau, und dann bist du so ungefähr auf einem Level von 500.000 in all den verschiedenen Bereichen. Und ab dann hast du das Grundsetup stehen und musst einfach nur noch granularer werden und einfach nur noch smarter werden. Also du hast dann das Grundsetup stehen, was für Skalierbarkeit ist, dann musst du einfach die richtigen Leute reinholen, Effizienzverbesserung reinholen und einfach das System einfach nochmal größer aufbauen.
Ja, aber es ändert sich nichts am Gerüst.
Nee,
du kommst nur, du hast irgendwann auch Führungskräfte, vielleicht musst du da nochmal jemanden austauschen. Häufig ist es ja so, was wir bei Kunden sehen, ist, dass du bestimmte Leute hast, die dich von 0 auf 300.000 bringen oder auf 300.000, was auch immer, auch auf ganz anderen Bereichen.
Ja.
Aber dann geht es irgendwann nicht mehr weiter und dann musst du jemand Neues sein, der dich aufs nächste Level bringt.
Ja, genau.
Ja, das haben wir bei unseren Kunden auch immer nochmal wieder. Aber das Grundsetup steht, würde ich sagen, bei etwa
500.000 Jahresumsatz, ja genau,
Monatsumsatz,
ja. Halbe Million Monatsumsatz, hast du das Grundsetup, wie gesagt, genau, ja. Führungskräfte habe ich dann schon teilweise mit reingenommen, Vertriebsleiter, ja. Die ist die Führungskraft vom Vertriebsteam, Projektmanager könnte man auch als die Führungskraft von dem Marketingteam und so weiter, je nachdem ansehen, genau. Und
jetzt stelle ich mir, du hast ja vorhin gesagt, dass die eine Case Study von euch, waren ja von 30.000 im Monat auf etwa 1 Million.
Ja.
Im Monat,
ja.
In 9 Monaten.
Ja.
Jetzt stelle ich mir vor, wie ich das ganze Team, was du eben beschrieben hast, in 9 Monaten hochziehe.
Nee, es ist
das ist ja absolut, das ist absolut krank.
Das ist ja, also
weil wenn ich das über 2 Jahre mache, von 0 auf 5K-Team, das sind 2 Jahren. Also ja. Ich stelle mir so vor, wie so ein 2-Jahres-Projekt, ja. Da wirklich ein solides Team zu haben.
Ja. Also da muss man auch ehrlicherweise sagen, dass wir arbeiten mit einer Brand zusammen, mit einer Person, die halt durch und durch Unternehmer ist, der schon 30 Unternehmen mit aufgebaut hat und weiß, wie es ist. Und ich finde es teilweise fast zu schnell, weil es sehr chaotisch ist. Es wird so hoch geballert. Also es ist fast zu chaotisch, weil halt einfach viele Sachen hinterher fallen. Ich bin einfach, wie gesagt, ein sehr strukturierter Mensch. Ich möchte, dass alles zu seinen Strukturen geht. Damit geht aber in gewisser Weise an Geschwindigkeit verloren.
Aber ihr seid ja immer noch schnell und gebt Gas.
Ja, absolut. Ja. Das ist es ja auch so. Ja, genau. Ich habe so ein paar Grundregeln für mich in der Größe. Wir sind in Teamgröße. Wir sind jetzt 7 Leute im Team. Ein paar Grundregeln aktuell so. Ich stelle nur eine Person im Monat ein auf dem Level, wo wir aktuell sind, weil ich will, dass es stabil läuft. Bei dem Case, den ich gerade vorgestellt habe, da ist gefühlt jede Woche eine neue Person im Team. So musst du handeln können. Ist crazy. Ist auf jeden Fall crazy.
Und ich frage mich auch, wir reden hier jetzt sehr über die Marketing- und Sales-Seite.
Ja.
Die Frage ist ja auch, bleibt die Delivery?
Ja.
Auch so stark.
Ja. Die haben aber auch da sehr krass nachgezogen.
Ja,
also
ja.
Natürlich inklusive eine KI und so weiter. Also dadurch, dass es ein Bekannter ist von mir und wir auch sehr gut befreundet sind, weiß ich auch, dass es jetzt nicht so ein Scammer ist, der einfach nur abschließt und dann die Leute hinten runterfallen, sondern der hat auch einen Namen zu verlieren. Und ich weiß, dass er da sehr, sehr nachzieht.
Ja.
Nichtsdestotrotz, ist Wahnsinn, muss man einfach sagen, das so hochzuziehen.
Ja, krass. Und ich finde es auch immer wieder spannend, weil viele ich arbeite viel mit E-Commerce-Agenturen zusammen. Na, sei es jetzt Amazon-Leute oder CRM-Agenturen oder Performance-Marketing-Agenturen. Und die machen es teilweise auch anders. Wir zum Beispiel auch. Voll. Also bei vielen Sachen bin ich 1:1 dabei, das haben wir genauso gemacht.
Ja.
Aber zum Beispiel, wir haben nur einen Teilzeit-Sales, eine Teilzeitperson im Sales.
Ja.
Ne, bei irgendwie 200.000 im Monat.
Ja.
Sonst ist da keiner.
Ja.
Ne? Das heißt, ich glaube, es gibt immer wieder Ausnahmen, die das Ganze bestätigen.
Ja, stimmt. Aber würdest du nicht einfach auch mehr Umsatz machen, wenn du mehr Leute im Sales hättest?
Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage, aber ich meine, erstmal kann ich mir so den Stunden hochstocken. Kann man ja auch erstmal machen. Nee, aber ich meine nur, ich brauche noch keine 3 Leute oder so. Wir machen ja auch gar kein Outbound.
Ja.
Also fangen jetzt mal langsam hier und da eine LinkedIn-Nachricht zu verschicken, die auch gut konvertieren.
Ja.
Aber insgesamt, ich bin Fan von kleinen Lean-Teams. Und wenn ich einen bestimmten Bereich habe, wo ich mit wenigen Leuten Hardcore-Output habe,
ja,
würde ich mich sehr schwer damit tun, da sofort Leute raufzuschmeißen. Ja. Weil häufig bist du aber nicht mehr so effizient.
Ja, absolut.
Und du kannst dann vielleicht so ein paar, aber dann verdreifachst du dein Team,
ja,
hast dann vielleicht irgendwie 40% mehr Output,
ja,
und 80% mehr Probleme.
Ja, absolut.
Und das ist mir irgendwann nicht wert. Dann wachst du lieber organisch weiter.
Ja.
Aber dafür steht die Delivery, alle sind happy, und das ist für mich einfach ultra easy zu managen, weil da kaum Leute sind.
Ich verstehe das, was du meinst. Ich bin halt echt einfach echt wachstumsgetrieben und deswegen liebe ich halt auch Ads so, weil wir halt merken so, okay, es hat funktioniert, wir gehen jetzt einfach mal vom Ad-Spend nochmal hoch. Okay, es hat wieder funktioniert, wir gehen nochmal wieder hoch und so weiter und so weiter. Und das ist halt, deswegen mache ich halt Ads-Game so. Ja, ich kann deinen Ansatz nachvollziehen und gleichzeitig würde ich sagen, wenn ihr mehr Vertriebler drin hättet, würdet ihr mehr Sales machen.
Ja, gut. Wenn sie es gut machen, ja.
Ja, natürlich. Ja, wenn sie es gut machen, bedeutet auch hier dein Ding so. Erstens stellt die richtigen Leute und zweitens natürlich das richtige Onboarding.
Ja.
Also das ist gerade im Vertrieb, ich finde, das ist in keinem Bereich so krass relevant wie im Vertrieb, weil du im Vertrieb die richtigen Menschen brauchst und dann musst du den richtigen Menschen einen richtigen Onboarding-Prozess geben, dass du die nicht irgendwie an Tag 2 ins kalte Wasser schmeißt und sagst, mach mal Calls, sondern dass du die ranführst. Ich bin einfach auch ein Fan von Skripten, dass mit Skripten gearbeitet wird. Ich bin ein Fan davon, dass die Leute strukturiert rangenommen werden, dass die erstmal das Skript wirklich 50 Mal aufsprechen, durchgehen, die Einwände, dass sie erstmal 20 Calls hatten, Probe-Calls mit verschiedenen Teammitgliedern und so weiter, dass sie, wenn sie dann drin sind, dass sie dann einfach richtig gute Gespräche machen.
Verstehe.
Weil wir natürlich auch dann, es wird halt auch einfach dann durchgeballert im Sinne von, dass die halt 15 Calls, also Inbound, wenn man jetzt 15 Inbound-Calls hätte, 30 Minuten haben die dann irgendwie am Tag. Oder wenn die halt Cold Calls machen, haben sie halt irgendwie 100, 200 Wählversuche so, die sie am Tag halt durchballern. So. Das heißt, da brauchst du dann einfach eine gewisse Konsistenz dahinter. Und ich finde immer im Vertrieb, also im Marketing kann man oder im Recruiting kann man wahrscheinlich relativ easy eine Person anlernen. Da schreiben sie eine E-Mail, sagst du, ja, okay, Feedback, hier mussten wir das nochmal ein bisschen anpassen bei dem Text und so weiter. Im Vertrieb ist das nicht der Fall. Im Vertrieb ist es, die Leute haben den Lead am Telefon und wenn sie gerade nicht, wenn sie es nicht richtig machen, verbrennen sie gerade den Lead. Dann ist ein potenzieller Kunde, der ein paar tausend, der vierstellig, fünfstelligen Wert hatte, ist einfach verbrannt, weil die Person nicht richtig ongeboardet wurde. Deswegen müssen die Leute sehr, sehr gut ongeboardet werden, sehr, sehr gut ausgebildet werden und sehr, sehr gut ongeboardet werden.
Ja, verstehe ich. Wobei auch Recruiter sein ist schwierig.
Ja, du, keine Frage.
Also, ne, weil du musst ja auch mit den Leuten, du bist ja mit den Bewerbern
und
den Kunden
immer
in Kontakt, auch in Calls, musst dann bestimmte Sachen treffen. Dann haben wir es teilweise mit einem Kunden, dass die aus dem falschen Angebot verschicken, irgendwie 15.000, unter dem, was die Person überhaupt wollte, bei Gehältern, das ist ja schon eine Menge, und dann müssen wir es fixen.
Ja.
Ja, und dafür brauchst du schon smarte Leute. Ja,
absolut.
Nico, wie würdest du sagen, verändert sich der moderne Marketer durch KI?
Boah, die Frage habe ich mir viel gestellt. Sehr, sehr viel.
Und jetzt stelle ich sie dir.
Ja. Ah ja, der alte, der, also komplett. Die Basis muss gleich bleiben. Die Basis ist Zielgruppenverständnis und Verständnis für Psychologie, für Menschenkenntnis. Mhm. Das ist und muss gleich bleiben, egal ob KI oder keine KI. Ich muss beim Scrollen über eine Landingpage sehen, ob die Landingpage funktioniert, erkenne ich direkt. Ich muss beim Text scrollen sehen, okay, funktioniert es oder nicht. Gib mir einen Text, ich kann es dir in 2 Sekunden sagen, ob es funktioniert. Aber einfach, weil ich halt so viele Sachen selbst manuell gemacht habe. Auch das muss der Marketer in der Zukunft mit KI genauso können.
Also KI bewerten, die Ergebnisse.
Ja, genau, richtig. KI bewerten. So, das ist einfach viel über Erfahrung, einfach viel über, also sicher kannst du Bücher lesen und so weiter, aber es ist auch einfach Erfahrung und Schlagzahl machen. So, muss halt einfach mal 1000 Mal gemacht haben, paar tausend Mal gemacht haben, so. Und dann kannst du es bewerten. So, dann ist das ist die Basis. Ja, und dann ist der letztendlich der smarte Marketer, kombiniert hat einfach mit den verschiedenen Instrumenten, die er hat, nutzt er als Tools, weiß aber auch, wo er manuell reingeht. Mhm. Weil hier ist ein Unterschied zu machen zwischen Fließbandagentur, wo du irgendwie 50, 100 Kunden hast, wo du sehr viel standardisieren kannst und automatisieren kannst. Da, wo du halt relativ oberflächlich bleiben kannst, nehmen wir jetzt einfach mal so eine Recruiting-Agentur, die Ads schaltet. So, da hast du halt ein Template, was du weißt für, keine Ahnung, Zerspannungsmechaniker, da machst du immer das Gleiche. Wenn du jetzt aber zum Beispiel auf dem Level bist, wo wir sind, da muss manchmal etwas Manuelles mit rein. da muss einfach ein bisschen manuelle Liebe mit ins Detail reinkommen. Und das ist, glaube ich, auch das, was es kommt durch. Ab einem gewissen Level kommt es einfach durch. Und dann muss sozusagen die Kombi sein zwischen Aufgaben, die schnell gemacht werden können, nicht so relevant sind. Und dann gibt es die Aufgaben, wo manuelle Arbeit reingemacht werden muss. Und dafür braucht es hier wieder Erfahrung, um zu wissen, was sind wirklich die wichtigen Dinge. Zum Beispiel, was wir erkannt haben, ist, wenn du die Basis in einer Landingpage sehr, sehr gut machst, kannst du über Split-Tests auf der Landingpage nur einen kleinen Hebel kreieren.
Ja.
Kleinen Hebel. Also einen grimmigen Hebel, aber einen sehr, sehr kleinen kreieren. Wenn du aber an den Ads bist, kannst du auf einmal 100%, 200%ige Verbesserung machen, einfach indem du eine andere Hook kreierst. So. Und auch hier ist wieder Erfahrung und Fingerspitzengefühl notwendig und auch einfach mal eigene Ideen reinbringen. Und die Ideen kommen halt dann teilweise einfach nicht, wenn man hier sitzt und arbeitet, sondern wenn du duschen gehst, joggen gehst, Sport machst, was auch immer. Das heißt, die manuelle Arbeit bei den wichtigen Dingen wird weiterhin Bestandteil haben. Und dann geht es halt einfach darum, so, was sind Sachen, die sind wichtig und wo es einfach nur um Stabilität geht, beispielsweise Tracking, beispielsweise bestimmte Systeme aufbauen, okay, KI, mach. Und wo braucht es individuelle, manuelle Liebe fürs Detail? Und da benötigt es auch immer noch den Kopf und Geist der Person.
Spannend. Und ich glaube, die richtige Transition ist noch gar nicht durch.
Also, gar null.
Also, wie lange gibt es KI jetzt schon? 2-3 Jahre? Wie lange arbeiten wirklich Leute richtig intensiv damit?
9 Monate.
Ich hätte auch 6 bis 12 gesagt.
Ja.
Und ich glaube, auch in den letzten 2 bis 3 Monaten war nochmal ein richtig heftiger Shift.
Ja.
Das heißt, wenn wir auch mal 2 Jahre im Voraus denken, oder 10, was wird denn dann möglich sein?
Also, ich habe mir die Frage auch, die Frage stelle ich mir immer wieder und denke mir immer wieder, ich habe keine Ahnung.
Ja.
Ich habe wirklich auch keine Antwort darauf, die ich jetzt ehrlicherweise geben kann, weil ich habe doch in einem Jahr, I don't know, ich habe wirklich keine Ahnung. So, ich weiß, dass das Thema hyperrelevant ist. Ich frage mich wirklich, ich habe wirklich schon sehr viel darüber nachgedacht, wo auch die Coaching-Szene hingeht, wo die Marketing-Szene hingeht, weil du kannst halt irgendwann alles mit der KI machen und das Ding ist, es wird einfach dann so vieles einfach durchschnittlich werden.
Weil sich die KI füttert sich ja mit Daten.
Ja, genau.
Und aktuell füttern sie sich mit menschlichen Daten,
das
sind Sachen, die du und ich erschaffen haben, online.
Ja.
Bald, aber ich glaube, aktuell ist dann 20% des Online, des Contents weltweit KI generiert.
Ja.
In 2 Jahren ist es 50.
Ja.
Und das heißt, KI wird sich auch noch selbst füttern.
Ich glaube, es kommt halt echt einfach davon ab, was du machst. Wenn du wirklich so auf die breite Masse gehst, dann musst du einfach ein absoluter KI-Master werden und das einfach hypereffizient machen. Dann machst du halt, bist du hypereffizient und gehst an die Sachen dran. Oder, und das ist ja das, was wir machen, du gehst halt in die richtige Tiefe rein und machst halt Services, was halt sowieso schon jetzt im Markt vielleicht einer von 1000 Marketern hinbekommen würde. Und gehst halt so in die Tiefe und dann braucht es wieder die menschliche Intelligenz, weil das ist nicht das, was die KI hinbekommt, weil manchmal ist es auch einfach Intuition und Gefühl so, keine Ahnung, das sollten wir machen, warum, weiß ich nicht. Also es wäre eine geile Idee, weil natürlich im Nachgang kann ich es mir immer erklären, aber die Idee kommt halt einfach aus Erfahrung und Wissen und Intuition und was auch immer.
100 Pro. Und ich glaube vor allem diese erste Idee zu generieren, das kriegt KI noch nicht immer so gut hin. Aktuell werden mir auch mal viele Vorschläge ausgespielt. So, hier sind 2 Vorschläge oder 5 Vorschläge. Was geht in die richtige Richtung? Und teilweise kackt KI aber auch richtig noch. Aber ich war heute Morgen joggen und ich war mir nicht schnell genug, meine eigene Laufzeit. Ich habe dann mit ChatGPT gesprochen, weil eigentlich nutze ich Claude. Aber die Sprachfunktion von ChatGPT ist besser.
Viel besser.
Genau. Und deshalb hole ich alle einmal pro Woche noch ChatGPT raus und diktiere was per Sprache. Und der hat es einfach hinten und vorne nicht verstanden, was ich wollte.
Mhm.
Ich habe zum ersten Mal KI beleidigt und habe gesagt, bist du dumm.
Ja, das habe ich auch schon gemacht.
Und weil ich meinte, ich will einfach wissen, was ich falsch mache. Und dann meinte er immer nur, ja, das verstehe ich gut, haha, das kann nochmal passieren, sag mir gerne, wenn ich dir helfen soll. Ja, hilf mir, ich will das Ergebnis haben. Oh ja, gut, dann weiß ich für die Zukunft, sag gerne Bescheid, wenn ich helfen soll. Und dann meinte ich halt so, bist du dumm, ich habe jetzt 2-mal gesagt, ich will das und das von dir, ich will eine Antwort haben.
Ja,
gut, danke. Sag mir einfach in Zukunft Bescheid, wenn sich das nochmal ändert. Und dann meinte ich am Ende so, ChatGPT, du bist weg, ich gehe jetzt nur zu Claude. Ja, danke. Komm gerne wieder nochmal auf mich zu, wenn du was wissen willst.
Ja, ist wirklich so.
Ja, ja, und das hat mich, also von daher, harter Upturn von ChatGPT aktuell.
Ja, ja.
Aber auch sowas hast du noch dabei.
Ja.
Oder auch in generativer KI, wenn es um die Erstellung von Bildern geht.
Ja.
Ne, ich glaube, es hat der letztens einer gepostet, der wollte eine schöne Camping-Szene machen und die KI hat permanent das Feuer auf dem Campingplatz in die Zelte gepackt. Ne, dann ließ sich einfach nicht davon abbringen. Und ich habe letztens, wir planen gerade ein Haus zu bauen. Und ich wollte auch nur so einen Grundriss haben. Und also zwei Stöcke, ich habe ganz genau runtergeleiert, was ich wollte, Küche, wo, was, ganz genau runtergeleiert. Und dann waren die hinten und vorne falsch, die Entwürfe.
Ja.
Ich hatte dann im oberen Stockwerk auch eine Haustür. Ich hatte zwei Küchen. Nicht, also auch oben eine Küche nochmal, zwei Wohnzimmer, zwei Küchen, zwei Haustüren.
Ja.
Also es gibt noch immer, also teilweise finde ich es ultra beeindruckend.
Ja.
Teilweise gebe ich auch irgendwann auf nach 4, 5 Prompts.
Ja, ist auch so. Naja, und ich habe jetzt gerade am Wochenende dran gesetzt, um im Prinzip alles per Sprache zu automatisieren bei mir, dass ich alle E-Mails, alle Kalendereinträge, alle Aufgaben in Asana und alles einfach nur noch per Sprache in den Telegram-Chat reinspreche. Und dann bin ich auch ein bisschen ausgerastet, weil Clothes nicht hinbekommen hat und sich irgendwie verrannt hat. So. Und ich habe einfach irgendwelche Automationen gebaut, die gar keinen Sinn ergeben hat. Also das ist, aber das ist jetzt noch so der Fall, aber es wird halt in einem Jahr wahrscheinlich dann nicht mehr der Fall sein.
Eben,
so.
Genau.
Und also ich habe keine Ahnung, wo es hingehen wird. Und ich würde es mir auch nicht erlauben, da eine Prognose zu machen, weil ich weiß einfach nur, es wird alles verändern. Und ein bisschen FOMO habe ich auf jeden Fall auch.
Ja, und auch so ein bisschen die Angst vor dem Unbekannten, sowas kommt. Weil guck mal, wir sprechen jetzt darüber, was sich im nächsten Jahr verändern.
Ja.
Was denn in 20 Jahren?
Ja, I don't know.
Ey. Ich habe noch nie jemanden selbst die Frage gehört, so, wo wird KI in 20 Jahren sein? Weil ich glaube, das will auch keiner wissen. Das ist schon heftig. Das
wird da doch die Menschheit übernehmen.
Ja.
Und wir werden die Sklaven der Roboter sein.
Ich habe letztens so einen coolen Talk gelesen. Ich glaube, es war es von Elon Musk. Darüber, über die verschiedenen Szenarien, wie KI wirklich gefährlich sein kann.
Mhm.
Oder gefährlich werden kann. Also, was sind so die drei Ende-der-Welt-Szenarien?
Mhm.
Und ich glaube, das erste war halt so, KI übernimmt einfach Hardcore. Also, die übernehmen die ganze Mechanik, die Technik und machen uns platt.
Ja.
Und ich, das dritte weiß ich nicht mehr, aber das zweite war, und das fanden die auch mit am heftigsten, dass KI nach und nach alles ganz langsam und seicht übernimmt und uns so komplett untergräbt und niemand checkt es.
Ja, ja, safe. Ja, ja. Ich kann es 100%, passiert ja auch schon, ist doch schon, also es ist ja nicht nur eine Theorie, sondern es ist ja auch die Realität, weil Meinungsmache passiert ja schon über KI, über verschiedene Meinungen, also ob du jetzt geschichtlich irgendwas herausfinden willst, ob du jetzt politisch oder sonstiges, da passiert ja Meinungsmache schon darüber, also sind wir mal ganz ehrlich, also es passiert und ich sehe halt leider, der einzige Weg, dass es nicht passiert, ist, dass die Menschen sich irgendwann so bewusst sind, dass die Menschen einfach so stark hinterfragen, dass sie das nicht mehr, dass sie nicht alles annehmen. Aber das sehe ich halt nicht.
Ja.
Also sehe ich jetzt nicht, weil die Menschen einfach dafür zu gemütlich sind und zu wenige Menschen Sachen hinterfragen.
Bis auf dich und mich.
Ja, richtig. Es gibt ja Leute wie uns so. Und selbst bei mir, der Sachen hinterfragt, würde ich immer mal wieder sagen, es gibt auch viele Sachen, die ich auch einfach blind annehme.
100%.
So, und
zum Beispiel bei meinen Daten habe ich gar keine Angst, ich erzähle KI immer alles.
Ja. Ja. So witzig. Ich habe früher immer so Google, oh, der gläserne Bürger und so weiter. Ich habe noch so ein Buch damals irgendwie so, der gläserne Bürger von, das war vor 10, 5, 12 Jahren so, oh Gott, nein, ich darf jetzt der KI, Google nicht erzählen, keine Ahnung, was. Die wissen, was ich essen möchte heute Abend, dass ich beim Chinesen was esse. Und jetzt ist es so, wo ich mir auch, ich habe mir die Frage gestellt und mir gedacht so, gebe ich jetzt alles preis der KI? Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich es jetzt einfach mache, weil ich einfach die Sachen erledigt bekommen möchte und einfach die Sachen hinbekommen möchte. Wie läuft es alles bei uns in der Firma ab? Was passiert? Welche Prozesse laufen? Ja, das will ich halt über die KI laufen lassen, damit es alles systematisiert wird. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass ich es nicht mache und einfach komplett hinten runterfalle hinter allem.
Genau. Sehe ich auch so. Cool. Nico, zum Abschluss. Ich hab so zwei kleine Games für dich mitgebracht.
Okay, nice.
Zum Abschluss. Das erste ist ein Entweder-Oder-Game.
Entweder-Oder.
Das heißt, ich nenne dir aus einer Kategorie immer zwei Sachen.
Ja.
Und du sagst einfach, was du davon präferierst.
Ja.
Kannst gerne auch begründen, musst du aber nicht.
Ja.
Also Nummer eins, ChatGPT oder Claude?
Claude.
Warum?
Weil es schlauere Antworten einfach gibt. Ich habe es eine Zeit lang immer wieder getestet. Ich habe viel ChatGPT versus Perplexity, ChatGPT versus Claude und so weiter getestet und habe einfach bessere Antworten bekommen, spezifischere Antworten.
Sam, ich bin auch geswitcht, halt bis auf die Sprachfunktion, die wir eben schon mal
haben. Ja, genau, Sprachfunktion ist noch, deswegen habe ich jetzt auch in meinen Automatisierungen trotzdem nochmal OpenAI reingebracht, um Whisper von OpenAI zu übernehmen, weil das einfach bei Claude nicht geil ist. Mhm. Und Claude ist auch manchmal keine Ahnung, ist ein bisschen buggy. Also ChatGPT ist von der Usability besser, aber von der Tiefe der Antworten ist Claude besser.
Agreed. Nummer zwei, Porsche oder AMG?
Porsche.
Einfach. Hast du einen Porsche?
Nee.
Willst du einen haben? Oder welchen würdest du nehmen?
911er.
Ja, du bist voll der 911er-Typ, Nico.
Ja.
Du bist voll der 911er-Typ.
Ja.
Auch so 20 Jahre in Zukunft.
Ja.
Der prädestinierte 911er-Fahrer.
Ja, geil, okay.
Hundertprozentig wärst du so der Porsche-Stereotyp.
Okay. Warum?
Bist du Unternehmer, aber auch ein sehr genauer Typ,
ja.
Der bestimmte Sachen will und präferiert, der weiß, so und so sollte das gehen.
Ja.
Und ich glaube, da auch eine harte Meinung, zwar keine aggressive Meinung,
genau.
Die er jedem überstülpen muss. Aber schon eine bestimmte Meinung. Ich glaube, es gehören schon ein paar Sachen dazu, um deine Meinung irgendwo zu ändern.
Auf jeden Fall.
Ja. Und jemand, der dann aber sagt, boah, jetzt muss ich mir auch was gönnen oder ich habe das mal verdient.
Mhm.
Ja, also ich sehe dich voll in so einem 911er.
Ja.
Ja, der so, dass er längs rührt, voll. Okay, nächste Sache. Apple oder Windows?
Mittlerweile Apple.
Warst du früher Team Windows?
Ja, lange.
Wir haben teilweise noch Kunden, die Teams benutzen.
Ja. Boah, Teams kriegt die Krise.
Oh.
Krise, ey.
Ja.
Also mittlerweile komplett Apple, Switch vor ein paar Jahren gemacht.
Okay.
Ich finde, Apple zieht, also ich fand Windows auch hier wieder gut, weil es viele Einstellungen ermöglicht hat, viele Customizations, da zieht Apple mittlerweile nach. Und
voll. Und zum Schluss, Notizbuch oder App? App basiert. Also schreibst du Sachen in deinem Handy auf oder auch im Notizbuch?
Beides. Es kommt auf den Case drauf an.
Wofür nutzt du Notizbücher, fragen wir so?
Für meine Gedanken, für meine ins Journaling, wenn ich Emotionen habe, die da sind, die einfach Gedankenkarussell oder ähnliches machen, dann über Notizen, dass ich einfach, also das Notizbuch reinschreibe. Ziele schreibe ich mir in ein Notizbuch rein, Pläne schreibe ich mir in ein Notizbuch rein, Gedanken schreibe ich mir in ein Notizbuch rein, wie will ich mein Team aufbauen und so weiter. All das ist Notizbuch.
Cool.
Und App. Notes ist halt für alles everyday.
Ja.
So.
Ich nutze das Journal auch so, teilweise aber auch für To-Dos. Wenn ich echt viel zu tun habe, schreibe ich teilweise aus meiner App einfach die To-Dos raus in mein Notizbuch.
Ja.
Weil da kann ich es einfach zumachen, weil es heute diese Sachen und die geil machen.
Ja.
Morgen kommt der nächste Kram.
Ja.
So habe ich nicht ständig immer alle To-Dos da stehen.
Was ich tatsächlich habe, ist, ich habe einen DIN A4-Zettel. Wochenplan, den ich mir jeden Sonntag ausdrucke, wo jeder Tag aufgeschrieben ist. Und da schreibe ich mir die größten To-Dos von den jeweiligen Tagen rein.
Ja.
Das habe ich dann nochmal physisch vor mir.
Ja. Ja, mache ich eh nicht. Ja. Cool. Und zum Schluss, letztes Spiel, Nico. Hire or Fire.
Hire or Fire.
Ich stelle dir hier fünf Leute vor.
Okay, nice.
Und du musst sagen, ob du sie hiren oder feiern würdest.
Aha, okay.
Cool. Also, zum Ersten. 19-Jähriger ohne Abschluss, der aber 20.000 im Monat mit FBA gemacht hat.
Für welche Position? Für was?
Insgesamt. Da gibt es keine Infos mehr. Würdest du jemanden eher hiren oder nicht?
Also ja, würde ich eher hiren.
Aha.
Soll ich dir eine Erklärung dazu geben?
Gerne.
Weil er auf jeden Fall schon mal was auf die Kette gebracht hat. So, der Abschluss ist mir egal. Der hat auf jeden Fall Work Ethic und hat auf jeden Fall was auf die Kette gebracht.
Ja.
Ist ein bisschen sprunghaft möglicherweise.
Ja, macht sich vielleicht auch nochmal selbstständig.
Kann sein, ist er 5 Jahre bei uns im Team, I don't know. Aber grundsätzlich offen.
Ich bezeichne solche Leute mal als Wildcards.
Ja, genau, richtig. Absolut Wildcard
ja,
ist
genau.
Echt so. Kann richtig aber, gut werden, kann aber auch in die Hose gehen.
Genau, aber Potenzial ist da.
Ja, absolut.
Okay, nächstes. Master im digitalen Marketing, aber keine Praxiserfahrung. Für Marketing.
Wie alt ist die Person?
Hat einen Masterabschluss, also ich schätze mal Mitte 20.
Weißt du, die meisten würden jetzt sagen Fire. Ich würde es nicht pauschal sagen, weil sicher ist das, was sie im digitalen Marketing gemacht haben, nicht das, was in der Realität passiert. Auf gar keinen Fall so. Mhm. Es kommt auf die Stelle drauf an, die wir haben würden. Für die Stellen, die wir suchen, wo es um Seniorität geht, nicht. Mhm. Wenn es um einen Junior geht, wenn er lernwillig ist, wenn er jetzt nicht gleich denkt, der muss gleich 70.000 Euro verdienen, dann wäre ich dem jetzt grundsätzlich nicht verschlossen gegenüber. Natürlich wäre ich dem eher skeptisch. Es kommt auf die. Ja, will ich jetzt keine pauschale Aussage dazu geben.
Okay. Nummer 3. Super Background und Station, aber Ü40.
Ist gut.
Sag euch, Nico.
Ja, ich würde Fire sagen tatsächlich, weil es nicht in das Team reinpasst.
Ja.
Wir sind zwar relativ alt vom Team her, also Durchschnittsalter ist bei 30 und wir haben auch eine Person, die 40 ist tatsächlich. Also wenn ich jetzt aber Ü40 denke, denke ich 50 oder 60. Ja. Also es kommt rein, also wenn sie jetzt gerade 40 ist, ist okay, aber wenn sie jetzt 60 ist, sehe ich es nicht.
Ja. Fair. Nummer 4, Ex-Mitarbeiter von Konkurrenten.
Ja, warum nicht?
Sehe ich auch so. Und zum Schluss, Selbstständige, deren Umsatz nicht ausreicht, um gut davon zu leben, die sich jetzt bei dir bewerben.
Nicht, wenn sie es als Nebending machen. Nur, wenn sie sagen, sie machen es Vollzeit.
Also, wenn sie ihr Business aufhören.
Wenn sie Business aufhören,
und dann zu dir kommen.
Ja, nicht, wenn sie sagen, ich möchte nebenbei mein Ding noch machen, um meine Kasse damit aufzupolieren.
Geht es dir darum, dass sie aber nicht den Fokus bei der Arbeit haben oder dass sie wieder wechseln, wenn es doch funktioniert?
Nein, es geht nur um Fokus.
Ja.
Ich sage immer auch zu den Leuten im Bewerbungsgespräch, Leute, es geht mir um Fokus. So, es ist okay, ich gebe gerne das Wettbewerbsverbot, das bei uns im Vertrag drin ist, wenn ihr irgendwie parallel noch irgendwie eine Sache sagt, dass ihr, keine Ahnung, dass du noch ein Hochzeitsfotograf bist oder so, wo du einmal in 3 Monaten oder sowas fotografierst, weil es dir Spaß macht, mach's. Aber wenn ich merke, dass das dein Ding ist und Fokus raubt, dann wird es nicht der Fall sein. Und du kannst nur bei uns arbeiten, wenn das wirklich wenn es der 100%ige Fokus ist.
Ja, verstehe ich. Ich glaube, es gibt hier und da Ausnahmen. Ich würde immer schauen, ob die Selbstständigkeit in dem Bereich ist oder außerhalb. Mhm. Weil nehmen wir an, jemand hat eine Selbstständigkeit, die ein bisschen außerhalb. Also die voll außerhalb, was ganz anderes. Nehmen wir an, ich hätte einen Recruiter, der macht nebenbei Custom-Made-Möbel am Wochenende.
Ja.
Hätte ich gar kein Problem mit.
Ja.
Weil das ist ja auch ein cooler Ausgleich. Also ob jemand jetzt für sich selber was bastelt oder für jemand anderen. Oder wenn er irgendwie nebenbei Autos repariert.
Aber deswegen ist die Frage, was ist der Fokus? Ist der Fokus damit, ich will Geld verdienen und ich will mein Business hochbauen, ich krieg's gerade noch nicht so, deswegen will ich ein bisschen Starthilfe machen, weil das war meine Story.
Ja.
Ich war selbstständig, hatte mein Business und hat halt, als ich irgendwie Anfang 20 war, nicht geklappt, also habe ich 3 Tage die Woche in einer Marketingagentur gearbeitet. Ja, guess what? Ich war von 9 Uhr bis 17 Uhr in der Marketingagentur und mein Kopf ist die ganze Zeit um meine eigenen Projekte gekreist. Mhm. Okay, ich habe auch nur 3,5 Monate da ausgehalten, so aus diesen Gründen.
Verstehe ich.
Und das ist aber das, was ich niemals bei uns reinhaben möchte.
Verstehe ich. Verstehe ich. Cool. Top. Und Nico, zum Schluss. Wer fehlt dir an wen sollte ich unbedingt nochmal im Podcast einladen?
An was hast du Interesse? An welchem Thema?
HR Recruiting Leadership. Also insgesamt Teamaufbau, Team führen. Das heißt, wen kennst du, wer ein krasses Team aufgebaut hat, ein großes, wer sehr schnell ein Team aufgebaut hat, jemand, der eine heftige Entlassungswelle hatte?
Ich gebe dir die Brand, mit der wir den Scale-Up haben.
Yes, den würde ich sprechen, der Typ, der mit 30 Firmen, ne?
Ja, genau,
ja, richtig. Geil.
Ja. Andreas Ackermann. Korrekt,
ja. Nice, wo wohnt er?
Schweiz.
Alles gut, muss ich eh nochmal hin.
Ja.
Cool, dann, Nico, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
Ja, gerne.
Und danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr weiteren Support braucht bei Mitarbeitern, wenn ihr sagt, boah, war das heute cooler Content, das muss ich jetzt alle selber machen, schreibt mich an, startup.de oder LinkedIn. Wir können euch helfen beim Teamaufbau, beim Recruiting, was auch immer ihr sucht. Nico, vielen Dank an dich. Bis zur nächsten Folge.
Danke dir auch und dann bis bald.
Hire or Fire, der Startup-Talk mit Jan Lüthje-Toden.